Hallo und herzlich willkommen zum GamerWG Podcast. Wir sind bei Folge 162 angelangt und diesmal widmen wir uns einem Adventure, welches im DSA-Universum spielt, dazu gleich mehr. Ich bin allerdings nicht alleine hier, das könnte ich gar nicht alleine alles hier stemmen. Mit mir dabei ist der Thomas. Hallo Thomas.
Ja, hallo Andreas, hallo liebe Hörer. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen, wenn wir heute so ein Thema behandeln, dass ich da dabei bin. DSA-Abenteuer. Ja. Leg mal los.
Vor allen Dingen bringst du ja auch ein bisschen Background-Wissen mit. Ich meine, ich habe einige Male DSA gespielt, du bist auf jeden Fall DSA-Spieler und da müssen wir, glaube ich, mal kurz erklären, was DSA eigentlich ist.
Ich glaube, wir hatten das schon mal zu irgendeinem Thema kurz angerissen. Das Schwarze Auge ist ein klassisches Pen-and-Paper-Rollenspiel, aber eben in Deutschland zuerst 1984 herausgekommen. Ganz klassisch eben in zwei, drei Büchern mit einer Box, ein paar Würfeln damals, ganz neu mit einem 20-seitigen Würfel. Das gab es damals im Spielwarengeschäft sonst noch gar nicht. Und ja, und hat vom Prinzip her so eine Art Gegenpol zum amerikanischen Dungeons and Dragons gebildet, weil die Lizenz von Schmidt-Spiele damals nicht erworben werden konnte. Und so hat man sich damals entschlossen, ein eigenes System auf den Markt zu bringen, was so in der Erstauflage, könnte man so sagen, das gleiche in Grün war. Also jeder, der Dungeons and Dragons kennt, eben man geht in Verlieser rein, haut Monster rum, bekommt dafür Erfahrungspunkte und wird stärker. Das klassische Diablo-Prinzip hat man eben damals noch am Tisch gespielt, als die Computer noch nicht so weit waren. Und ja, und das dann eben in deutscher eigener Lizenz bei Schmidt-Spiele, weil Dungeons and Dragons schon vergriffen war. Und das Ganze, sage ich mal, hat es mittlerweile ja auch am Computer schon in verschiedenen Varianten gegeben. Zuletzt die sehr, zumindest sehr gut bewerteten, unbedingt erfolgreich waren es ja nicht die Drakensang-Spiele. Und davor ja die Nordland-Trilogie, sowas wie Schicksalsklinge und Sternenschweif und der Orken... Wie ist der dritte Teil? Nee, Schatten über Riva, nicht der Orkenhoch. Ja. Das waren aber alles ganz klassische Computer-Rollenspiele, die versucht haben, eben das, was man auch am Tisch spielt, irgendwo umzusetzen. Und über die Jahre ist DSA eigentlich auch ganz weit weg von diesem Dungeon-Crawling, wie man das ja so nennt, hin zum erzählerischen Rollenspiel hingegangen, mit einem gewaltigen Metaplot. Metaplot heißt in der Form eigentlich so quasi eine so ein Gesamtkonzept, was die Geschichte in diesem Universum weitererzählt, anders als bei eben Einzelabenteuern, wo jede Geschichte abgeschlossen ist, gibt es hier quasi so eine Hintergrundgeschichte, die alles auch noch miteinander verwebt, ähnlich wie bei so einer Daily Soap, ich sag jetzt mal böse, sowas wie Lindenstraße oder irgendwie sowas, wo quasi neben den Einzelepisoden sich auch noch die Geschichten dann dazwischen weitertragen, so hat man das da jetzt beim Schwarzen Auge auch. Und insofern finde ich den Ansatz ganz gut, dass man jetzt mal davon weggegangen ist, ein reines Rollenspiel zu machen, hin zu einem Erzählspiel, nämlich einem Adventure.
Ja, wow, da hast du jetzt aber ganz schön was erklärt. Ich glaube, das Einzige, was wir nicht gesagt haben, dass DSA für das schwarze Auge steht. Der ein oder andere wusste es aber, denke ich schon. Und auf jeden Fall, wir haben jetzt eigentlich ein Spiel, wo wir sehr viel gewürfelt, gekämpft haben. Jetzt in dem Fall wirklich nur, was heißt reduziert, aber wir haben uns nur jetzt die Story genommen und spielen jetzt ein Adventure in diesem Fall. Kommt von einem durchaus bekannten Entwickler, nämlich Dedelic. Ich denke, den kennt der ein oder andere. Edna bricht aus, Harveys neue Augen sind, denke ich mal, zwei der bekanntesten Vertreter von denen.
Ja, genau. Oder Whispered World, was ja auch sehr gut angekommen ist. Und zuletzt Deponia, ein Spiel, was ich übrigens auch sehr empfehlen kann. Ja, also insofern quasi der beste deutsche Adventure-Hersteller, stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, hat sich das Thema DSA als Erzählspiel, als Adventure angenommen. Und meine Vorfreude war, als ich davon zuerst, ich glaube, das ist mittlerweile auch schon mindestens anderthalb oder zwei Jahre her, als ich da zuerst von gehört habe, da war ich schon relativ begeistert. Auf der einen Seite, man hatte gerade so Drakensang verschlungen, konnte ich mir das zwar nicht so unbedingt vorstellen, wie das Ganze vonstatten gehen soll, aber mein Vertrauen war da und auch die Hoffnung, dass das, was das schwarze Auge für den Spieler ausmacht, dass das gut transportiert wird. Denn also Was man schon sagen muss, die Leute, die das Schwarze Auge schon seit 84 begleiten oder von mir aus auch erst seit den 90ern oder seit den 2000ern, die haben so viele Informationen und Details zu diesem sehr komplexen Universum aufgesogen. Das ist schon ähnlich spinnert wie so eine Star Trek-Gemeinschaft oder irgendwie sowas. Also die Die-Hard-Fans, die kennen da quasi jeden Stein. Dieses Spiel muss man sich auch sehr komplex vorstellen. Man hat hunderte Seiten Landschaftsbeschreibungen, die wirklich da jedes Dörfchen mehr oder minder in dieser Welt
beschreiben. Also du kannst wirklich Regale mit den Hintergrundwissen füllen. Also zu jeder Region in dem Spiel gibt es ein eigenes Buch und dann wieder ganz viel Lesestoff, wie die Schiffsfahrt funktioniert, Ernten und ach, alles mögliche, Tavernen und sonstiges, alles findet man irgendwo in irgendeiner Form so als Hilfe des Spielens. Und man kann da wirklich Regale mitfüllen, wenn man möchte. Muss man nicht, bei weitem nicht. Es reichen auch wirklich die Grundregelwerke, um zu spielen. Aber wer sich in die Materie komplett vertiefen möchte, kriegt da ein unglaubliches Wissen.
Das muss man, klar, also um nochmal ein bisschen Werbung fürs Rollenspiel zu machen, das Ganze ist ja modular aufgebaut, theoretisch reicht wirklich dieses Basisbuch und mit dem Basisbuch hat man Kämpfen, Magie und Landschaftsbeschreibung, alles abgedeckt, also wenn man reingucken will, ich glaube, das kostet auch nur 30 oder 35 Euro und ist in Vollfarbe.
Ja, ich meine, die aktuellen Ausgaben sind ja einerseits das ganz Basisding, Wege der Helden. Damit kann man schon eine Menge machen. Wer sich dann ein bisschen mehr vertiefen möchte in verschiedene Richtungen, es gibt ja dann halt magische Charaktere oder Göttergläubige oder dann halt den klassischen Kämpfer, da gibt es nochmal separate Bücher für. Und damit kann man schon eine ganze Menge machen und wer ein bisschen Fantasie mitbringt als Meister, kann auch einige nette Geschichten stricken. Und erst darüber hinaus, wer dann sagt, okay, ich möchte auch wirklich in dem Universum spielen, so wie sich die Leute das vorstellen, dann kann man wirklich darauf zurückgreifen, noch Regionalspielhilfen zu nehmen. Und den Grad, wie sehr man sich dann in die ganze Materie dann einliest und vertieft, den kann man ja wunderbar dann selbst bestimmen.
Ganz genau. Aber, und darüber sind wir gerade ja darauf gekommen, wer das alles gemacht hat, der wird die ganze Sache sehr kritisch beäugen, wenn eben auf ein neues Medium das Schwarze Auge übertragen wird. Und um das schon mal vorwegzunehmen, was Dedelec dort mit Satinavs Ketten, so heißt das Spiel ja, abgeliefert hat, war für mich, würde ich sagen, eine Punktlandung. Das war absolut toll. Die haben so viele Facetten da aufgenommen aus dieser Spielwelt, die man als normaler Spieler wahrscheinlich so gar nicht wahrnimmt, wo man sich vielleicht denkt, ja, ist ganz nett gemacht, aber da sind Redewendungen, Kleinigkeiten, Hintergrund, Dinge, die die Götterwelt und ähnliches betreffen. Das ist alles mit so viel Detailverliebtheit aufgenommen, dass also sowohl der wirkliche Fan des Schwarzen Auges dort auf seine Kosten kommt, aber ich glaube auch der Gelegenheitsspieler.
Ja, schon alleine, es fängt ja beim Titel an mit Satinavs Ketten. Ich meine, derjenige, der sich in dem Universum auskennt, der wird sofort sagen, Satinav, hat das vielleicht was mit Zeit zu tun, vielleicht mit Schicksal, vielleicht. Und er fängt schon an, sich direkt Gedanken drum zu machen, während jemand, der halt sich im DSA-Universum sonst nicht bewegt, einfach sagt so, ja, wer ist denn Satinav?
Ja, also kann man, das ist richtig. Und vor allem, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es in dem Spiel überhaupt erklärt wird, so richtig, wer Satinav ist. Ganz am Ende, glaube ich. Da wird er
ganz
auch
am
mal
Ende
eingegangen.
Und ich meine, der Rabe erklärt zwischendurch auch nochmal so ein bisschen. Man kann ihn ansprechen, man muss ihn nicht ansprechen, aber man kann mit ihm so ein, zwei Gespräche führen, wo er einem dann schon so ein klein bisschen Satinav näher bringt. Aber ich denke, richtig verstehen kann man das eigentlich nur, wenn man sich im DSA-Universum auch so ein bisschen bewegt, weil wenn man dann Geschichten erzählt bekommt von jemandem, der ans Zeitschiff gekettet wurde als Strafe und dass er jetzt der Wächter der Zeit ist und solche Dinge, ist dann halt die Frage, inwieweit man das dann nachvollziehen kann für sich.
Ich würde sagen, jetzt hast du gerade schon den Raben genannt, jetzt kommt die offizielle Spoilerwarnung für den Rest des Podcasts.
Denn wir verraten aber natürlich nicht das Ende, oder?
Nein, das Ende müssen wir nicht verraten, aber ich denke, dass da solche Dinge, dass teilweise vielleicht auch mal das ein oder andere Rätsel gespoilert wird, das kann jetzt passieren. Fangen wir vielleicht mal mit den Personen an, die überhaupt, sag ich mal, in dem Spiel vorkommen und wichtig sind. Man selber spielt einen jungen Vogelfänger, der heißt Geron, übrigens auch ein sehr geschichtsträchtiger Name innerhalb der Welt, wenn man da Bescheid weiß, ist einer der alten Helden. Und dieser Geron, dieser Vogelfänger, hat ein ja, ich will nicht sagen eine düstere Vergangenheit, aber man sagt, er zieht Pech an, was mit seiner Kindheit schon begründet ist. Und ja, dieser Vogelfänger Geron wohnt in Andergast. Das ist eine sehr klassisch mittelalterliche Region im Schwarzen Auge. Beim Schwarzen Auge gibt es auch die diversen Settings. Muss man sich eben vorstellen, wie unsere Welt, wo es, sag ich mal, orientalisches Setting gibt, nordisches Setting, klassisches Mittelalter, Renaissance, das ist dort alles so ein bisschen verwoben. Und das Spiel startet in Andergast. Das ist ein kleines Königreich in einem klassischen mittelalterlichen Setting. Also sehr viel mit Burgen, Wäldern. Und
da sind Magie. Eigentlich sehr schöne klassische Themen drin, auch dass die Orks in der Nähe sind, bietet sich ja an, ist ja auch in sehr vielen Geschichten dann zu finden. Und Andergast, ja, die liegen auch immer im Streit mit ihren Nachbarn, nämlich Nostria.
Richtig, das sind die beiden verfeindeten Königreiche, was mich persönlich auch relativ skeptisch gemacht hat, weil ich spiele jetzt beim Schwarzen Auge beim Pen-and-Paper-Rollenspiel seit bestimmt, ja, ich habe über den Daumen gepeilt, sag mal seit 2002, also seit gut 10 Jahren, einen Charakter, der aus Nostria kommt, quasi dem verfeindeten
anderen. Das sagst du was, meine Sympathie für Nostria ist eigentlich auch immer höher gewesen als für Andergast.
Aus dem anderen Königreich, und das ist, sag ich mal, so eine Sache wie Dortmund und Schalke oder was gibt's da noch für große Gegensätze halt? Irgendwas, oder Sony und Microsoft, man hasst wahrscheinlich sogar das andere. Und deswegen, als ich zuerst gehört hatte, das Abenteuer spielt in Andergast, dachte ich mir schon so, naja, mal gucken.
Ja, als Nostria-Sympathisant habe ich dann halt immer gesagt, naja, die Andergaster sind ja schon so ein bisschen primitiver und hinterweltlicher und so.
Ja, das ist wohl wahr. Die haben auch alle keine Ahnung da.
Ja, die sind wahrscheinlich auch schon Halborks irgendwie. Ja, die sind so viel zu nah an denen dran.
Ja, nee, aber dieses, also ich sag mal so, in so einer Art Setting ist dieses Spiel quasi eingebettet. Ja, und man selber spielt dort in der Hauptstadt direkt. Da startet das Ganze, denn das Königreich heißt Andergast und die Hauptstadt heißt ebenfalls Andergast. Und man kriegt relativ schnell den Auftrag, aus der Stadt heraus in den Wald zu gehen, um ein paar Dinge zu besorgen. Und dort trifft man dann auf quasi den weiblichen Hauptdarsteller des Spiels. Und das ist etwas ganz Besonderes. Nämlich, das ist kein Mensch, sondern, tata,
eine Fee.
Richtig.
Mit dem wunderbaren Namen, ich hoffe, ich krieg's noch richtig zusammen, Nuri Darinella Wanda war es, meine ich. Aber es wird relativ schnell dann auch gesagt, nenn mich einfach Nuri.
Richtig. Und da muss ich sagen, das ist zum Beispiel so dass eines dieser ersten Details, die total toll umgesetzt sind, dass dieses Fantastische der Feenwelt da in dieses Spiel hereingenommen worden ist. Denn diese Nuri ist wirklich abgefahren so als Charakter. Die ist sehr verspielt, kindlich, sieht alles quasi aus den Augen einer Fee, die dann für relativ einfache Dinge auch einfach so kein Gespür hat. Wenn der irgendwas nicht gefällt oder nicht schön ist, dann ist der langweilig und die will unterhalten werden. Das sind, ja, die macht eher so den Eindruck eines Kindskopfes, ne? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja. Auf jeden Fall und ist auch sehr fantasievoll in den Dingen, die sie tut. Und man sieht ja auch schon alleine am Anfang, wenn sie da aus Alraun, sage ich mal, irgendwie Personen macht im Wesentlichen oder auch aus anderen Gegenständen so ein bisschen reininterpretiert und dann immer sagt so, ja, das ist das und das, das ist der und der und dann auch andere Namen verwendet und Ausdrücke. Und dann halt, wie gesagt, auch dieses nicht irgendwie mal ruhig zu bleiben, sondern dann irgendwie zu sagen, oh, was ist das denn, was ist denn das? Und diese Neugier bei allem. Und dann auch solche Eigenschaften dann halt, wenn sie dann sieht, so, oh, ein Tier eingesperrt, nee, das geht nicht, muss frei sein. Bringt einen in Schwierigkeiten.
Ja, also man entdeckt quasi, das ist vielleicht so vom spielerischen Ansatz her ganz nett, auch mit Nuri zusammen, gerade als Laie der Spielwelt, dann, sage ich mal, so die Regionen, die man dann auch erforscht, weil die stellt auch zwischendurch schon mal Fragen und man kann sich mit ihr unterhalten. Und da sind dann doch viele Aspekte, die vielleicht dann für einen DSA-Laien dann auch über Nuri erklärt werden. Kann ich mir so vorstellen.
Ja, und Nuri ist ja auch praktisch, denn sie kann tatsächlich Orkisch sprechen.
Und Nuri kann zaubern. Das ist etwas, was unser Hauptcharakter auch kann. Es gibt beim Schwarzen Auge sogenannte Magie-Dilettanten. Das sind Personen, die prinzipiell entweder leichte magische Kräfte oder sogar starke magische Kräfte haben, aber nie in die Ausbildung eines Zauberlehrers gegangen sind, um daraus zum Beispiel eine richtige Hexe, einen Hexer, einen Magier oder einen Druiden zu machen. Vom Prinzip her verkümmern diese magischen Kräfte bei diesen Figuren, sodass dann aber intuitiv meistens etwas Energie überbleibt und so kann zum Beispiel unser Geron, der Hauptcharakter, Dinge kaputt machen. Der kann Gläser zerspringen lassen, Holz zerbersten, alles, was jetzt nicht so sonderlich massiv ist, kann der kaputt gehen lassen. Und das ist seine Fähigkeit. Deswegen hat man ihm auch das Pech quasi angedichtet. Und die Nuri kann genau das Gegenüberliegende machen. Die kann nämlich Sachen heil machen. Die möchte auch irgendwo die Harmonie in der Welt erhalten. Und diese beiden Elemente lassen sich das ganze Spiel über auch perfekt in irgendwelche Rätsel einbauen, weil es immer was zu kaputt machen oder ganz machen gilt.
Ja, manchmal ist es auch wirklich notwendig, aber es gibt auch Situationen, in denen man es einfach machen kann, aus Spaß. Und dann einfach den Dialog, der zwischen den beiden entsteht, daraus dann belauschen, weil natürlich dann Nuri immer sagt, so, na, das kaputt machen, das gefällt mir nicht, warum machst du das immer? Und dann machst du es dann halt wieder ganz und dann machst du es dann doch wieder kaputt und dann löst das wieder eine Diskussion aus.
Ja, und manche Dinge kann man auch kaputt machen, was dann quasi in die Irre führt, weil die Gegenstände dann nachher dann doch ganz benutzt werden müssen.
Ja, also das ist natürlich richtig.
Ja, ist ganz nett. Ja, und so, um dann vielleicht nochmal so den Hauptstoryplot anzusprechen, auch den Raben. Also grundsätzlich ist es so, dass dieses Königreich Andergast von einem alten Druiden bedroht wird. Das kriegt man so im Verlauf der Story relativ schnell raus. Und dieser bedroht quasi mit seinen magischen Kräften Andergast, indem er Scharen von Raben dorthin schickt, die das Unheil bringen. Und jetzt überlege ich gerade, ja, was ist daran so schlimm? Also vom Prinzip her Unheilsboten und Dämonen, oder wo war jetzt so der genaue Hintergrund, warum das so schlimm ist, dass die Raben kommen?
Naja, es dient natürlich auch so ein bisschen so dem Unglück, weil Rabe ist, das Tier an sich ist ja auch, sag ich mal, der Bote, der dann deine Seele dann zum Boron, zu dem Totengott dann auch irgendwo bringt, und deswegen hat man dann so einen Vogel dann auch nicht so gerne um sich, wenn man dann daran erinnert wird, an die Sterblichkeit, an die Endlichkeit des Lebens.
Das ist ein göttliches sind das Tier. Ja,
was bitte? Das
ist ein göttliches Tier. Also
zumindest ja auch. Man hat Respekt, aber man hat auch ein bisschen Furcht davor.
Ja.
Aber des Weiteren ist es ja auch so, dass die Vögel eine ganz gemeine Eigenschaft mit sich bringen. Sie sind nicht einfach nur lästig und störend, sondern bringen wohl auch Albträume. Also die Menschen, wenn sie dann von dem Tier angefallen wurden, haben danach auch Albträume. Und das wird im späteren Verlauf der Geschichte auch noch sehr, sehr heftig, und wir kommen noch in ein sehr, sehr trostloses Andergast, wo ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen möchte. Aber die sind echt nicht angenehm, die Tierchen, die am Anfang nur lästig sind später echt, treiben dich in den Wahnsinn einfach, sagen wir es mal so.
Ja, das war das, was mir gerade eben fehlte am Story-Kniff. Klammern, die bringen quasi den Wahnsinn und die Albträume mit sich. Ja, und relativ schnell in der Geschichte taucht da dieser Rabe auf, und der Rabe ist, jetzt kommt eben der Spoiler, das stellt sich dann aber auch so bis zur Hälfte des Spiels eigentlich heraus, ist quasi der Antagonist des Spiels. Am Anfang ist man sich noch nicht so sicher, wie sich das verhält, das kommt aber dann irgendwann so zur Hälfte relativ deutlich zum Vorschein. Und trotzdem begleitet er die Gruppe eine ganze Zeit lang und gibt dann immer seine recht spöttischen und skurrilen Kommentare ab. Also ich fand die Dialoge gerade mit dem Raben auch immer sehr anheiternd.
Ja, und man braucht ja auch durchaus schon mal die Hilfe des Raben. Es gibt einige Rätsel, wo man sich irgendwas anreichen lassen muss, was einfach zu hoch für einen selbst ist. Da ist er natürlich dann sehr, sehr nützlich. Ansonsten muss man sich dann schon mal doch einige spöttische Anmerkungen anhören lassen. Und der Rabe macht natürlich nicht immer das direkt, was man haben möchte. Wenn man sagt, so holst du mir das bitte, dann sagt er erstmal nö. Und da muss man auch schon ein bisschen Überzeugungsarbeit dann reinlegen. Ja, aber ist auch wirklich unterhaltsam, was an Dialogen da geboten wird.
Vielleicht auch nochmal so ein bisschen was zur Optik des Spiels. Das schwarze Auge lebt eigentlich in den ganzen Büchern sehr viel von Schwarz-Weiß-Zeichnungen, dadurch, dass das Spiel seit eben schon 84 auf dem Markt ist und damals auch Farbdrucke recht teuer waren für solche Publikationen, jetzt abseits von irgendwelchen Heftchen, hat man sich auf so eine Art Kupferstichoptik geeinigt, von Herstellerseite aus. Und dieser Stil hat sich eigentlich bis heute durchgezogen. Dieser Kupferstich, das müssen wir rausschreiben. Kupferstichstil, furchtbares Wort. findet sich in allen Zwischensequenzen wieder, weil man dort gesagt hat, da will man so eine Art Hommage quasi daran nehmen, das ist eigentlich ganz gut gelungen. Das eigentliche Spiel sieht eher so aus wie die Cover von den ganzen Schwarze Auge Büchern und sind, wie ich meine, also wirklich sehr hochwertig gezeichnet und gar nicht so vom Stil her wie zum Beispiel eben Deponia oder Whispered World oder Gott bewahre eben sowas wie Edna bricht aus, was ja sehr comichaft ist. Das sieht eher alles aus wie ja sehr ernsthaft gezeichnet. Ich weiß jetzt nicht, wie man diesen Stil genau nennt, aber es sieht eben realistisch aus. Ich würde schon
sagen, es ist nicht so extrem abstrahiert, sondern es ist wirklich so, dass es eher dem Realen schon mehr entspricht. Also jetzt nicht so extrem fantasievoll gemacht, sondern auch so, wie man es sich dann vorstellt und auch sehr angelehnt an die ganzen Cover-Artworks, hast du ja auch schon gesagt. Also wenn man sich in der Richtung dann auch bewegt, ne, einige Bücher kennt, dann ist man eigentlich sehr schnell dann auch glücklich mit dem Stil, weil es irgendwo auch passt. Und finde auch gerade dadurch, dass das Spiel ja schon von der Geschichte her sehr düster und ernst ist, also es ist ja nicht so erheiternd wirklich oder fröhlich oder extrem lustig. Zwar kommt es auch immer mal wieder drin vor, aber der Grundton ist ja doch schon eher düster und bedrückend. Und das, finde ich, gibt der Stil eigentlich auch sehr gut wieder.
Ja, also die Farben sind teilweise recht dunkel in den Regionen, wo es dann passt, oder so Erd- und Brauntöne, die man genommen hat. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass man ähnlich wie beim Mass Effect oder bei Dragon Age in den Dialogen mit den anderen Einzelpersonen quasi sehr große Porträts hat, die man sieht in dem Moment. Und das war für mich eigentlich auch neu. Das hat Dedelic, glaube ich, auch in anderen Adventures, zumindest die ich bisher gespielt habe, noch nicht gemacht. Hat mir aber sehr gut gefallen an der Stelle.
Ja, es gibt immer so ein schönes Ranzoomen dann an die Charaktere, die gerade das Gespräch führen. Und dadurch bist du immer ganz nah am Charakter dran. Dir fällt zwar dann auf, dass es nicht so hundertprozentig lippensynchron ist, aber gut, es gibt Schlimmeres, finde ich.
Ja, halt, die reden und die machen den Mund auf und zu. Ich glaube, das war in der Fachpresse auch sehr stark bemängelt worden. Ist bei mir jetzt aber störend, ehrlich gesagt, nicht aufgefallen.
Nö, ich find's nicht schlimm und vor allen Dingen, ich denke mal, du hast es auf jeden Fall dann auch auf Deutsch gespielt, so wie ich. Und die Sprecher sind so gut, dass sie auch einiges dann wieder rausholen. Du achtest da eigentlich gar nicht so auf den Mund, sondern hörst dann eher der Stimme und der kann man sehr gut lauschen.
Ja, ich glaube, ansonsten so zur Technik braucht man gar nicht viel sagen. Ist halt ein klassisches Adventure, Point and Click. Und was vielleicht so neu ist für Dedelic-Fans, dass man das diesmal über Steam aktivieren muss. Das gab es ja so bisher noch nicht. Das heißt, mit allen Vor- und Nachteilen letzten Endes, die mit dem System verbunden sind.
Ja, ich bin ganz ehrlich, ich mag Steam nicht so gerne und habe auch schon einige negative Erfahrungen gemacht. Aber es ist leider in dem Fall auch nur über Steam aktivierbar. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass es da eine andere Version gibt mit einem anderen Schutzsystem. Also ich glaube, es gibt auch wirklich nur diese Steam-Variante.
Genau. Und die Begründung war wohl auch ganz offiziell, dass die gesagt haben, die müssen das machen, weil ansonsten die Firma eventuell kein weiteres Spiel herausbringen kann, weil die anderen Teile wohl auch ziemlich viel kopiert worden sind. Insofern wird man eh bei künftigen Dedelic-Spielen, wenn das denn dann stimmt, sowieso immer mit Steam rechnen müssen.
Ja, wenn sich das jetzt bewährt, dass das dann dadurch etwas eingedämmt wird oder dass die Umsätze tatsächlich ein bisschen besser sind, dann wird das auf jeden Fall weiterhin auch umgesetzt. Na gut, ist ein Ding, womit man leben kann. Ich meine, wir haben ja eigentlich alle irgendwo dann die ausreichenden Internetleitungen, dass das klappt, ohne weiteres das freischalten zu lassen eben. Und dann kann man es ja auch spielen. Ein anderer Punkt, der von Technik auch schon so ein bisschen in die Spielmechanik dann halt übergeht, man kann direkt zu Anfang auswählen, ob man dann solche, sag ich mal, Komfortfunktionen noch haben möchte, wie eine Hotspot-Anzeige und sowas, dass du einfach auf eine Lupe klickst und dann angezeigt bekommst in dem Bildschirm, wo du dich gerade bewegst, was für Gegenstände interessant sind, dass man sie sich angucken bzw. dann benutzen, also kombinieren kann mit irgendetwas.
Ja. Das sind sicher die Komfortfunktionen von modernen Adventuren, was man früher bei Monkey Island nicht hatte. Da musste man ja mit dem Cursor quasi immer pixelgenau jeden Bildpunkt abfahren. Das geht jetzt mittlerweile angenehmer. Ich glaube, aber das geht auch mit Space-Taste drücken. Brauchst immer nur.
Kann auch sein, das stimmt. Es gibt, glaube ich, auch noch eine Taste dafür, aber
Genau.
man kann es auch dann unten in der Menüleiste, da ist da so ein kleines Lupensymbol, da kann man auch draufklicken, dann kriegt man alles angezeigt, dann was von Interesse ist. Kann man diese Funktion natürlich auch ausschalten. Also wer es sehr, sehr klassisch haben möchte und den Bildschirm wirklich absuchen mit der Maus, der kann das nach wie vor natürlich auch tun.
Ja. Kriegt man auch mehr Achievement-Punkte für. Man wird belohnt.
Ja, ein Achievement-System gibt es auch, Steam Achievements halt, und hast recht, dafür gibt es natürlich etwas mehr, wenn man sich die Arbeit macht. Man kann natürlich auch hingehen und das erst mit Hilfe spielen, danach dann halt ohne. Aber ein Adventure zweimal spielen ist eigentlich ein bisschen blöd, weil dann natürlich die Rätsel nicht mehr so wirken. Und die Rätsel finde ich durchaus auch ganz gut gelungen. Da sind einige sehr schöne Sachen dabei, auch Rätselketten, die aufeinander aufbauen, dass du etwas kombinierst und dann feststellst, das ist noch nicht ganz perfekt, noch irgendwas anderes dran steckst und dann wieder was dran steckst. Bis du dann merkst, jetzt ist es wirklich so perfekt, wie ich es gerade für die Situation brauche, und dann machst du damit weiter. Und muss man schon hin und wieder auch mal ein bisschen drüber nachdenken und gerade in der Feenwelt ein bisschen anders denken als normal. Aber es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
Ja, also ich muss auch sagen, mir haben die Rätsel sehr gut gefallen. Insgesamt für jemanden, der schon viel Adventures gespielt hat, würde ich sagen, waren die eigentlich ein Ticken doch zu einfach. Also man merkt im Verlauf des Spiels schon eine ganz klare Steigerung. Am Anfang ist es sehr einfach und so ab der Hälfte, würde ich sagen, zieht das so ein bisschen an. Insgesamt habe ich jetzt laut Steam 12 Stunden damit verbracht. Ich würde behaupten, eigentlich hat er das falsch gezählt. Also ich hätte jetzt eher so auf 15, 16 Stunden geschätzt, was ja für ein Adventure auch nicht schlecht war. Und einmal habe ich nachgucken müssen. Da war mir das Rätsel dann doch zu unlogisch. Da habe ich dann ja das gute Hintbook-Internet benutzt, um dann weiterzukommen. Aber
Ja, es ist, ich musste zwar auch mal nachgucken, aber ich meine, ich hätte auch so etwa 12 Stunden im Endeffekt gehabt oder 11 oder 12, etwas so um den Dreh hatte ich auf jeden Fall zusammenbekommen. Also ist, denke ich mal, von der Länge her auch in Ordnung. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich auch so ist, dass es dann tatsächlich doch noch ein Stück mehr war. Aber ich denke, die Zeit wird auf jeden Fall jeder locker zusammenkriegen, was eine ganz ordentliche Unterhaltung ist. Und was ich auch gerade sagte, in der Feenwelt mit den Rätseln, finde ich auch sehr, sehr nett gemacht. Da gibt es einige schöne Sachen, wo man dann zwischen den Jahreszeiten wechseln kann, die Uhrzeiten ändern. Und auch so abstruse Arten werden dann ja die Uhrzeiten gemessen, dass dann ein Einsiedlerkrebs war es, glaube ich, in einer bestimmten Richtung etwas riecht und aus der Position dann irgendwie die Uhrzeit ermessen wird. Irgendwie ganz kuriose Geschichten.
da muss ich sagen, das fand ich aber auch am schwächsten. Also die Szene ganz gezielt, die fand ich sehr unaventurisch, um da nochmal den Bezug zum schwarzen Auge zu suchen. Dieser V, der da in dieser Feenwelt steht, den, sag ich mal, habe ich mir noch gefallen lassen, aber die Geschichte mit diesem Einsiedlerkrebs, das war, fand ich dann wiederum eher Adventure-Style, sowas eben wie Monkey Island oder so, wo so ein Charakter vielleicht hinpasst. Aber ich fand der, also ja, also dieser Einsiedlerkrebs hat mich gestört, den fand ich sehr
Ja, die
unaventurisch.
Feenwelt insgesamt hatte natürlich schon irgendwo so einen kleinen Bruch gehabt, wobei man auch sagen muss, selbst wenn man sich im DSA-Universum bewegt, wenn du versuchst, dir was über Feen anzueignen, muss man schon sagen, das ist ein Thema, das ist jetzt auch nicht bis ins letzte Detail, glaube ich, ausgearbeitet. Zumindest habe ich da
Nee.
nicht so viele Informationen
Also es
gefunden.
gibt diese fantastischen Kreaturen beim schwarzen Auge, sowas wie eben, sowas wie einen gestiefelten Kater oder einen sprechenden Fuchs oder so kleine, ich sag mal, so Pilzwesen, die dann in Horden über Wiesen laufen und an einem hochhüpfen und sagen, oh, iss mich nicht, iss mich nicht. Also was kann es da schon geben? Aber irgendwie. Also ich hatte vom Gefühl her, das war eher halt so Adventure-Mechanik und weniger schwarze Auge.
Aber muss man auch sagen, der Abschnitt ist jetzt auch dann nicht so groß. Überwiegend bewegt man sich dann einerseits, wie wir gesagt haben, in Andergast, und dann macht man noch eine Reise, wo man dann noch Orks noch trifft und an denen vorbeikommen muss. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr klassisch und sehr gut eingefangen. Auch alleine das Reden der ganzen Charaktere, wenn sie solche Floskeln und dann auf Facts ansprechen, ach, da geht einem natürlich das DSA-Herz auf und man weiß sofort, ah, was damit gemeint ist, während ein anderer vielleicht sich denkt so, ja gut, habe ich jetzt nicht ganz nachvollziehen können, was er mir damit sagen wollte. Aber ich denke, das muss man auch so ein bisschen bei dem Spiel dazu sagen, dass das Spiel nochmal eine ganze Schippe obendrauf an Atmosphäre kriegt, wenn man eben den Background noch dazu nimmt. Also wenn man so ein bisschen DSA-Erfahrung auch hat.
Ja, das denke ich auch. Okay, ihr habt jetzt sowieso gehört, wir beide sehen das so aus dem Blickwinkel des generellen Schwarzauge-Fans. Wenn man da weniger mit an der Mütze hat, wird wahrscheinlich sowas wie Deponia lustiger sein. Gut, das ist jetzt ja eh hier so ein ernstes Adventure. Aber ich glaube trotzdem, das hat auch für den generellen Adventure-Freund einiges zu bieten, das Spiel.
Ja, und ich will es nicht verraten, aber ich finde das Ende ziemlich schön gemacht. Ein sehr, sehr schöner Twist am Ende. Wie man den Bösewicht übers Ohr haut, alles drum und dran. Ach, einfach toll.
Ja, war nicht unbedingt mit zu rechnen so. Also gut, ab einem gewissen Punkt im Spiel schon, aber bis dahin würde ich sagen, hatte jeder mit einer anderen Lösung des Ganzen
Ja.
gerechnet.
Also ich finde, der Storyaufbau ist sehr gut gelungen und dann die Endaufschlüsselung war einfach sehr stimmig und passend und würde sagen, es hat sich für mich auf jeden Fall das Ganze gelohnt und vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen darauf ein, was denn der Schachtel noch so beilag, denn von dir weiß ich ja auch, dass du die etwas größere Edition hattest. Ich habe die, wie hieß es, limitierte Erstauflage gekauft, wo noch der Soundtrack dabei liegt, von dem ich jetzt auch am Anfang und am Ende des Podcasts irgendein Stück noch reinschneiden werde. Ich weiß noch nicht was, aber da werdet ihr noch einen kleinen Eindruck vom Soundtrack bekommen können. Des Weiteren war noch ein Poster da drin, was jetzt nicht unbedingt der Rede wert ist, aber du hast doch die ganz, ganz dicke Box dir geholt. Sag doch mal, was da so alles drin war.
Ja, in der Collectors Edition war einiges angekündigt, was drin sein sollte. Leider in der fertigen Variante mussten dann Kürzungen vorgenommen werden. Was tatsächlich dann auch drin war, ist das Basisspiel. Der Soundtrack ist auch drin. Eine Making-of-DVD oder CD, also ist glaube ich nur über den Computer abspielbar, ist da drin. Dann hat man ein Entwicklertagebuch, was sehr schön ist, wo seit der ersten Planung bis heute eigentlich das Spiel begleitet worden ist. Ist aber, darf man sich jetzt nicht zu dick vorstellen, ich sag mal, ist vielleicht ein 12- oder 16-seitiges Heftchen im DVD-Schachtelformat und jetzt auch nicht auf Hardcover oder irgendwas, aber bunt bedruckt und wirklich mit Informationen, die man sonst an anderer Stelle so noch nicht gehört hat. Dann war ursprünglich geplant, dem Spiel ein klassisches Pen-and-Paper-Abenteuer vom schwarzen Auge beizulegen. Das ist leider aus lizenzrechtlichen Gründen wohl weggefallen. Was geblieben ist, sind die spielbaren Charaktere, die man diesem Abenteuer beilegen wollte. Man braucht eben, wenn man Pen-and-Paper spielt, quasi so eine Art ja, DIN-A4-Blatt normalerweise oder eben jetzt in dem Fall ist es nur DIN-A5, wo die Charakterwerte draufstehen, ähnlich eben wie auch bei einem Computerspiel man die Werte hat. Und das hat man mit Charakterbeschreibung beigelegt, wobei dass die Figuren sind, die man auch im Spiel trifft. Da hätte ich es eigentlich schöner gefunden, sogenannte Archetypen vom schwarzen Auge beizulegen. Also eher Figuren, die man aus dem Spiel nicht kennt, aber ja gut. Man hat sich dazu entschlossen, quasi die Charaktere, die eh im Adventure vorhanden sind, dann auch mit Regeln zu unterfüttern und spielbar zu machen. Und ja, und dann eben als Highlight quasi der Box ist ein wie heißt das genau? Das Notizbuch des Feenforschers liegt im Ganzen bei, wo ich jetzt erwartet hatte eigentlich, dass das so eine Art Fluff-Gegenstand aus dieser Spielwelt ist, wo dann eben wie in diesem Gralstagebuch von Indiana Jones, quasi von diesem Feenforscher, dann so liebevoll die Seiten per Hand beschriftet worden sind und dann Skizzen zu Feen und Feenhöhlen und von mir aus Feenpilze oder was es alles da so gibt.
Ja, wie du sagtest, wer es kennt, was ich hier auch rumliegen habe von Halo Reach, der Limited Edition, gab es ja auch so ein wunderschönes Buch, was sehr schön beschrieben mit lauter kleinen Skizzen war und wirklich auch umfangreich. Sowas hätte ich jetzt vermutet, aber du wurdest ja dann doch eines Besseren belehrt.
Ja, denn der Name ist Programm. Es war tatsächlich da nur das Notizbuch, aber eben für die Selbstbeschriftung. Kann man sich jetzt so ein bisschen so vorstellen, wie diese Ledernotizbücher, die auf Mittelaltermärkten schon mal rumliegen. Also quasi innen drin relativ normales Papier, wobei es in dem Fall etwas dicker ist, erinnert an Pergamentpapier und außenrum, ich glaube sogar Echtleder ist der Umschlag, also ein Lederumschlag mit so einem Halbedelstein, der da vorne drauf eingesetzt ist. Sieht sehr schön aus, hat aber jetzt in Bezug zu dem Computerspiel eigentlich keinen Wert, weil es nun mal leer ist und Wer das schwarze Auge spielt, der kann es als Notizbuch nehmen. Wer dann wiederum Sammler ist, wie ich, der wird einen Teufel tun und dieses Buch irgendwann mal beschriften. Also insofern, ja, ist leider aus meiner Sicht jetzt der tatsächliche Wert davon stark geschmälert. Aber gut, war jetzt mit 60 Euro Gesamtpreis für die Collectors Edition jetzt auch nicht so irre teuer. Aber ja, ein bisschen enttäuscht war ich schon.
Ja, vor allen Dingen, was du auch gesagt hast, mit dem Abenteuer, was dabei liegen sollte, das wäre wirklich ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, wow, dafür lohnt es sich auf jeden Fall, wenn man sich halt dann auch gerne mal abends trifft und mal so ein Abenteuer spielen möchte und dann eins dann dabei gelegt zu bekommen. Das wäre schön, noch ein schöner Anreiz gewesen, vor allen Dingen dann auch für Leute, die das noch nicht kennen, DSA, und damit dann wirklich reingeworfen werden ins Ganze. Ist echt schade, dass diese Chance nicht wahrgenommen werden konnte wegen diesen Lizenzgründen. Was da genau im Hintergrund vorgefallen ist, weiß man ja natürlich nicht. Wäre noch eine schöne Sache gewesen, aber ich denke, dennoch ist die Box jetzt nicht so schlecht. Muss man dann halt für sich entscheiden, wie viel Geld man dann dafür ausgeben möchte. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein schönes Adventure, wo man jetzt auf jeden Fall noch die erste Zeit auf jeden Fall den Soundtrack noch dabei bekommt. Es sind einige schöne Stücke bei. Etwas, ich sag mal, getragener, etwas teilweise trauriger, weil es halt eben auch zur Spielstimmung passt. Ihr werdet es ja dann hören am Ende, vor allen Dingen vom Podcast, aber auf jeden Fall hörenswert.
Ja, also jetzt haben wir die Technik so ein bisschen besprochen, wir haben den Inhalt besprochen, wir haben über die Box gesprochen. Was bleibt noch zu sagen? Vielleicht noch, dass man im Verlauf des Spiels diverse Schauplätze eben besucht. Wir hatten gerade schon von Andergast gesprochen, von einer Feenwelt. Es gibt aber auch so andere Stadtbereiche noch, und man bereist die Blutzinnen, so heißt so eine Gebirgskette, wo sehr viele Orks wohnen. Also es ist sehr abwechslungsreich gestaltet, und ich muss sagen, also man hat auf jeden Fall sehr viele schöne Charaktere, die man in dem Spiel findet, und die
ja, sind sehr liebevoll ausgestaltet. Man trifft unter anderem noch einen Kobold, welche auch dann sehr heitere Charaktere sind, die auch magisch begabt sind und zum Beispiel dann sich hin und her teleportieren können, wie er das so schön zeigt. Man trifft noch einen Zwerg. Zwerge legen großen Wert auf ihren Bart. Dieser Zwerg färbt sogar seinen Bart. Muss man sich für ein Rätsel noch später zunutze machen, werde ich jetzt nicht spoilern, aber es ist auf jeden Fall sehr schön, was da an Gesprächen draus entsteht. Man trifft auch noch einen Ritter. Man ist bei einer Audienz vom König, dann von Andergast. Man trifft wirklich einiges an spannenden Charakteren. Sei es nun zwielichtige Gestalten oder halt bis zum König, also ist wirklich einiges vertreten.
Ja. Also so als Gesamtfazit würde ich sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, vor allen Dingen eine sehr gute Umsetzung, wie schon mehrfach gesagt, der Gesamtwelt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Dedelic einen zweiten Teil herausbringt, dann aber gerne ohne Geron und Nuri und den Raben und all die anderen Charaktere, sondern eben irgendwas Schönes anderes aus der Welt des schwarzen Auges.
Ja, ich finde, die Geschichte steht auch wunderbar für sich. Die muss jetzt auch nicht weitererzählt werden. Und vor allen Dingen, das DSA-Universum ist groß und man kann ja durchaus da mal einen anderen Fleck aufsuchen. Ich meine, Andergast ist so ein wunderschönes, wie du ja schon zum Einstieg gesagt hast, Mittelalter-Setting. Aber es gibt halt noch viele andere Settings, die man sich dort ja bedienen kann. Du sagtest ja schon, so eine Art Wikinger-Setting könnte man auch machen, orientalisch könnte man auch machen, renaissancemäßig, also da gibt es wirklich alles Mögliche an, sag ich mal, Orten und Leuten, was man damit reinbringen kann. Ich hoffe, da bedient man sich dann in Zukunft noch und macht dann noch viele andere interessante, spannende Geschichten.
Ja, dann schlägt das Fanherz höher. Ich meine, das nächste große schwarze Auge-Spiel, was kommt, ist Demonicon. Das wird leider erst nächstes Jahr herauskommen. Das hatten wir am Jahresauftakt-Podcast schon mal erwähnt, dass da sowas kommt. Das wird ja dann eher so ein Third-Person-Hack-and-Slay-Rollenspiel werden, so ein bisschen im Witcher-Style. Aber gut, da muss man noch ein bisschen warten, bis das herauskommt. Und so Adventures lassen sich ja scheinbar dann doch, wenn man erstmal dabei ist, relativ fix produzieren. Der Output von Dedelic ist ja gar nicht so gering. Vielleicht kann man da schon in anderthalb bis zwei Jahren mit einer Fortsetzung rechnen. Das wäre schön.
Ja, je nach Erfolg. Und ich hoffe jetzt, dadurch, dass jetzt viele diesen Podcast hier gelauscht haben, wird der ein oder andere dann doch nochmal einen Blick aufs Spiel werfen, und dann kriegen wir noch einen zweiten Teil.
Ja. Ja, das wäre schön. Ich glaube eher, Dedelic hat so eine feste Fangemeinde. Ich habe leider meine Zweifel, dass da allzu viele Leute zugreifen werden, aber gut. Die Lizenz schwarze Auge zieht und vielleicht kommt ja tatsächlich dann auf den Weg dann doch nochmal der ein oder andere zum Adventure, der dann schon seit alten Monkey Island Tagen kein Adventure mehr gespielt hat.
Auf jeden Fall haben wir jetzt mal mit dem Podcast wieder ein bisschen Nische bedient, jetzt in der Gamer-WG. Ich meine, PC kommt oftmals ein bisschen kürzer und dann auch noch Adventure. Puh, ich wüsste nicht, wann wir zuletzt drüber gesprochen haben. Es ist schon wieder eine ganze Weile her dann. Und denke, der Freund von Adventures wird sich jetzt gefreut haben, dass wir das jetzt mit rangenommen haben, das Thema.
Ja, sollen wir das Thema abschließen oder hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest?
Nö, ich denke, zum Spiel ist alles gesagt, was mir eingefallen ist. Ich möchte auch nicht zu viel von der Geschichte einfach wegnehmen, weil das ist natürlich das Ding, weswegen ich ein Adventure spiele. Wenn ich jetzt irgendwie anfange, noch Sachen von der Geschichte vorwegzunehmen, dann ist vielleicht der Reiz nicht mehr so unbedingt gegeben, das zu spielen.
Genau, da guckt man lieber selber rein. Ja, ansonsten im Moment, um beim Thema Adventures zu bleiben, kann ich sehr empfehlen, das wunderschöne The Walking Dead von Telltale Games ist natürlich eine ganz andere Art von Adventure, wie die das machen, aber da bin ich momentan auch sehr begeistert. Die erste Folge ist schon einen bestimmten Monat oder so auf dem Markt, die zweite ist diese Woche oder letzte Woche rausgekommen und ich habe jetzt mal angefangen damit und du Andreas ja auch, also
Ja.
wer gerne auch quasi ein Adventure-artiges oder filmartiges Spielerlebnis hat, sollte da auf jeden Fall nochmal reingucken und ich.
Ja, The Walking Dead ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, vor allen Dingen auch aufgrund des schönen Comic-Stils. Man muss ja auch dazu sagen, Ursprung ist ja auch ein Comic. Ich habe auch sehr viele Bände schon von dem Comic gelesen. Es gibt auch eine Fernsehserie und es gibt jetzt halt auch eben dieses Telltale-Adventure. Wobei ich da sagen muss, das Adventure hat eher, ich sag mal, Filmcharakter. Es ist sehr, sehr filmisch und weniger, also man hat zwar auch Sachen, man redet mit Leuten, man kombiniert Gegenstände, aber der filmische Aspekt ist ein bisschen größer. Vor allen Dingen das Dialoge führen und dann sich auch entscheiden zu müssen. Es gibt sehr viele Entscheidungen, die getroffen werden, aber ich denke mal, dadurch, dass du es jetzt spielst und noch ein, ich sage mal, Gast, der dann dazukommen würde, das auch sehr intensiv gespielt hat, heben wir uns das für einen nächsten Podcast auf. Aber es ist auf jeden Fall schon mal so ein bisschen als Empfehlung, da vielleicht mal reinzugucken.
Jo, kann ich nur unterstreichen. Gut, dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Und ja, ich wünsche euch eine spannende Spielewoche. Bis demnächst. Ciao, euer Thomas.
Macht es gut, schönes Wochenende. Ciao.